Ja, Vater, wir beten, dass du uns noch einmal Gnade gibst und uns die Augen des Herzens öffnest, dass du uns neu hineinschauen lässt in dein eigentliches Anliegen, Herr. Wende uns auch weg von unseren persönlichen Dingen und Befindlichkeiten, Herr. Oh, rette uns noch mehr, oh Herr, von allem, was ablenkt von deinem wunderbaren Vorsatz. Nimm auch alle unsere Gedanken heute Morgen gefangen unter deinen Gehorsam. Oh Herr, danke Herr. Du bist hier und redest, Herr. Wir loben dich. Halleluja. Es fängt mit einer Vision an und der Herr bringt es dann in die Wirklichkeit. Und dann kommt noch der Gehorsam dazu. Es ist immer mit beim Herrn die Reihenfolge. Der Herr öffnet uns die Augen und dann erwartet er von uns eine Reaktion, dass wir darauf eingehen. Gestern hat jemand in einer Gemeinschaft Jesaja 55 erwähnt. Und zwar, wie Gott wirkt. Ja? Er sagt, kommt her, alle, die ihr durstig seid. Und wer ist nicht durstig? Er ruft alle Durstigen, alle, die Hunger haben. Kommt her, kauft und esst, ohne Geld, Wein und Milch. Kommt her und dann heißt es, hört, so werdet ihr leben. Hören. Das heißt, der Herr möchte, er ruft uns, dass wir was von ihm sehen, erkennen, dass wir was hören, dass was in unser Herz dringt. Und darauf sollen wir dann eingehen. Wir sind heute beim Werk des Dienstes in Kapitel 4. Und ich fand es gestern so gut, wie der Herr an uns wirkt und uns überhaupt erstmal in die Lage versetzt, dass wir in so ein wunderbares Werk hineinpassen, gell, in den Leib Christi. Gell. Das ist nicht nur die Wiedergeburt. Die ist so passiert. Ich habe an den Herrn Jesus geglaubt. Ich habe ihn in mein Leben aufgenommen. Ich habe mich taufen lassen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ja, aber da fängt es erst an. Dieses Wesen des Herrn haben wir nicht automatisch gleich von Anfang an so. Ist nicht so da, weil wir sind erzogen, wir sind aufgewachsen, wir sind sozialisiert im alten Menschen. In der alten Schöpfung. Der natürliche Mensch, der verdorben ist mit der Sünde, und jetzt sollen wir ein ganz anderes Leben führen. Das fällt uns schwer, wenn du das nicht gewohnt bist. Deswegen, die Schrift zeigt uns viele Seiten. Heute Morgen ist der Vers gefallen, das kommt aus Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12. Zieht an, als Gottes Auserwählte. Ja, also, wir haben es noch nicht an. Er spricht hier zu den Gläubigen. Zieht an. Ihr habt es eigentlich schon bekommen. Das hängt, sage ich mal, im Schrank. Hängt an der Garderobe. Musst es aber anziehen. Was ist das? Zieht an als Gottes Auserwählte, heilig und geliebt, ein Herz voll Erbarmen. Wer hat so ein Herz? Du, Joachim? Ich auch nicht. Wer hat so ein Herz? Da gibt es nur einen. Der hat ein Herz voll Erbarmen. Und dieses Herz brauchen wir für die Geschwister. Weil sonst haben wir am Ende ein Herz voll Kritik. Ein Herz voll Klagen. Ein Herz voll Anklagen, ne? Ein frustriertes Herz. Weil im natürlichen Menschen können wir nicht in diese Einheit halten. Wir erwarten dann immer was von den anderen. Du erwartest immer, dass wir mit dir barmherzig sind. Aber der Herr möchte dir ein Herz geben, voll Barmherzigkeit, für mich. Dass du mit mir barmherzig sein kannst. Wir denken immer nur an uns. Weil wozu brauchst du diese ganzen Eigenschaften? Die brauchst du nicht, wenn du daheim sitzt. Oder wenn du an deinem Handy rummachst oder am Computer sitzt. Am Frühstück sitzt. Bei der Arbeit deine Berechnungen machst und so weiter. Wozu brauchst du ein Herz voll Erbarmen? Das brauchst du, wenn du mit den Geschwistern in Kontakt bist. Wenn du im Gemeindeleben unterwegs bist, sage ich mal. Weil Gemeinde ist, sage ich mal, die höchste Stufe eines menschlichen Sozialwesens. Vor 2000 Jahren etwa, kurz nachdem der Herr in den Himmel aufgefahren war, da ist das entstanden. Der Geist wurde ausgegossen und er ist nicht nur ausgegossen worden, damit wir alle in Zungen reden. Oder das Wunder passieren, sagen manche. Das ist wichtig. Aber was dort war, sie haben alle mit Freimut das Wort Gottes gepredigt, gesprochen. Und kurze Zeit darauf lesen wir, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. So etwas gab es noch nicht. Das ist ein Zeugnis. Sogar, dass die Menschen Furcht bekommen haben. Da ist Gott am Wirken. Und das möchte der Herr unter uns wieder entwickeln. Eine Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, miteinander, wo Christus uns verbindet. Er ist alles in der Gemeinde, das, was dazu notwendig ist. Und da heißt es, zieht an ein Herz voll Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Milde, Langmut. Ja, das brauche ich, wenn ich mit Geschwistern zu tun habe. Gell? Ich habe es ja auch schon mal erlebt, dass ich mal verletzt worden bin. Nicht nur einmal. Weil jemand irgendwas gesagt hat in einer achtlosen Art. Ja, der hat es ja nicht böse gemeint, aber er hat mich getroffen. Was mache ich dann? Und da habe ich dann auch Mitleid. Was passiert bei den Geschwistern, wenn ich mal so daherkomme? Ja? Das ist aber das Wesen des Herrn. Wobei der Herr nicht immer nur nett und freundlich und lieb und demütig war. Ich habe gerade vor kurzem wieder gelesen, wie er den Tempel gereinigt hat. Da war er gar nicht so nett. Da hat er getobt. Warum? Warum hat er gerade im Tempel getobt? Weil es hier um das Haus Gottes geht. Es geht um Gottes Wohnung. Und da hat Gott kein Verständnis für Dinge, die da nicht hineingehören. Gell? Der Herr, er eifert um sein Haus. Und wir haben jetzt gesehen, dass der Herr aufgefahren ist. Das habe ich extra nochmal lesen lassen, Epheser Kapitel 1, wo wir das sehen. Der Paulus spricht mehrmals im Epheserbrief, zumindest an drei Stellen, von der Himmelfahrt des Herrn. Im ersten Kapitel, da lesen wir, dass wir geöffnete Augen des Herzens brauchen, erleuchtete Augen des Herzens, um ihn völlig zu erkennen. Und dann auch, um diese Kraft, die überschwängliche Größe seiner Kraft, Größe der Kraft Christi, aber da heißt es die Kraft in uns. Das heißt, es hat direkt mit uns zu tun. Wenn wir von der Auferstehungskraft und von dieser Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, sprechen, dann sprechen wir von derselben Kraft, die auch in jedem von uns ist, sofern wir gläubig sind. Diese Kraft ist in dir. Wir müssen unser Potenzial entdecken. Diese Kraft sollen wir entdecken. Wir sollen diese Kraft kennen. Und dafür muss der Herr uns die Augen öffnen. Diese Kraft hat er in Christus wirken lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hatte und sogar in die Himmel niedergesetzt hat. Hoch über jede Regierung, Gewalt und Kraft und Herrschaft. So manche gucken heute auf verschiedene Regierungen in unserem Zeitalter. Da passiert auch gerade manches. Und da kannst du drauf gucken und es ist jeden Tag neu interessant, was sich wieder entwickelt hat. Oder Namen, die genannt werden, vor denen man teilweise Angst hat, Furcht hat. Aber es gibt einen Namen, der ist über alle Namen. Lob den Herrn. Auf den müssen wir schauen. Und er ist der, der am Ende alles unter seinem Fuß hat. Er ist der Name, der nicht nur in diesem Zeitalter genannt wird, sondern auch in zukünftigen. Und er hat alle Dinge unter seine Füße getan. Das heißt, der Vater hat alle Dinge unter die Füße von Jesus Christus getan. Das heißt, wir dürfen beruhigt sein. Es ist alles unter Kontrolle. Im Kolosserbrief heißt es, Kapitel 1, Vers 16 und 17, in ihm ist alles geschaffen worden, in den Himmeln und auf der Erde. Es ist in Christus. Ja. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne, Herrschaften, Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und dann heißt es noch, das ist wunderbar, er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Du siehst so viel Chaos heute, so viel Elend, so viel Unfähigkeit der Menschen, auch wenn sie noch so einen hohen Namen haben, aber irgendwo ist niemand in der Lage, auch nur ansatzweise eine gewisse Ordnung oder Regierung aufzurichten. Es sind alles Versuche, Versuch und Irrtum. Der Irrtum ist größer. Aber warum ist alles bis heute noch so halbwegs am Laufen und können wir uns heute hier versammeln? Kannst du in den Supermarkt gehen und deine Sachen kaufen? Es gibt einen, der alles noch zusammenhält. Lob den Herrn. Halleluja. Dem vertrauen wir. Vertraue nicht den Menschen, wir vertrauen nicht den Systemen, vertrauen nicht uns selber, sondern der Herr hat alles im Griff. Es ist wichtig, dass wir so einen Glauben auch haben, weil die Zeiten werden nicht besser werden. Und wir neigen dazu, ja, die Dinge anzuschauen und ja, und der Glaube wird kleiner. Wir schauen auf den Herrn und der Glaube wird größer. Halleluja. Der Herr ist größer. Und in Kapitel 2 haben wir auch gesehen, wir sind mit ihm zusammen in den Himmel niedergesetzt. Nicht nur Christus ist aufgefahren, sondern wir sind mit ihm aufgefahren. Ja, was hat es jetzt mit der Gemeinde zu tun? Das hat sehr viel mit der Gemeinde zu tun. Das ist dieser Brief, wo es hauptsächlich um die Gemeinde geht. Und dort wird so viel von dem aufgefahrenen Christus berichtet. Weist uns Paulus darauf hin. Dieser aufgefahrene, erhöhte Christus, der ist für die Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes. Das heißt, wir haben es hier nicht mit irgendeiner Nebensache in der Schrift zu tun. Es ist nicht nur ein Thema, die Gemeinde. Schon wieder über die Gemeinde. Ich meine, du kannst dich nicht genug mit der Gemeinde beschäftigen. Die Gemeinde ist unmittelbar mit diesem wunderbaren, erhöhten Christus verbunden. Herr Jesus Christus, hoch über alle Himmel aufgefahren, lesen wir in Kapitel 4, Vers 8. Darum sagt er ist aufgefahren in die Höhe, hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Und er ist aufgefahren, was heißt das anderes, als dass er auch hinuntergefahren ist in die unteren Bereiche der Erde. Der hinuntergefahren ist, das ist derselbe, der auch aufgefahren ist, hoch über alle Himmel, auf dass er alles erfülle. Und was erfüllt er denn, wenn wir den ganzen Zusammenhang lesen? Er baut die Gemeinde auf. Warum ist der Herr aufgefahren? Warum ist er auferstanden? Aufgefahren? Warum sitzt er auf dem Thron? Damit er alles erfülle. Und dann kommt, und er hat Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten und so weiter. Damit die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes. Zum Aufbau des Leibes Christi. Das ist der Zusammenhang. Das sollen wir verstehen. Ja, der aufgefahrene Christus. Es braucht diesen aufgefahrenen Christus. Weil es hier auch um eine Macht geht. Wie der Herr sagt, als er das Evangelium zuerst gepredigt hat, tut Buße. Warum? Das Reich der Himmel ist nahegekommen. Es geht hier um ein Reich. Und als der Petrus gesehen hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist in Matthäus 16. Hat Petrus das ganz klar gesehen. Und der Herr sagt ihm, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Das war der Vater im Himmel. Er hat dir das gezeigt. Das ist wunderbar, weil er dich liebt. Halleluja. Lobe den Herrn. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr, ihm aber direkt gleich, ich sage dir auch, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich bin dabei, meine Gemeinde zu bauen. Und das sieht man schon bei der Berufung der Jünger in Johannes Kapitel 1. Da bringt ein Andreas, da bringt seinen Bruder mit. Das waren alles junge Brüder, junge Männer aus Galiläa. Ne? Andreas bringt seinen Bruder mit, der heißt Simon. Und dann sagt der Herr Jesus gleich, ah, du bist Simon? Du sollst Kephas heißen. Ab jetzt heißt du Kephas. Was heißt das? Stein. Gut, an anderer Stelle hat der Herr zum Petrus gesagt, ich mache dich zum Menschenfischer. Aber an der Stelle sagt er, du sollst Stein heißen. Lob den Herrn. Haben wir diese Namensänderung schon erfahren? Wir wollen immer gern so individualistisch sein. Weißt? Wir wollen was sein, irgendwo was anders als die anderen. Aber der Herr ruft dich als ein Stein. Er ruft ihn als ein Stein. Er ruft den Helmut als ein Stein. Einfach ein Stein. Und der Petrus schreibt dann in seinem Brief später, zu ihm kommt, als zu einem lebendigen Stein. Jesus ist auch ein Stein. Es ist ein lebendiger Stein und er macht dich lebendig, wenn du zu ihm kommst. Dann bist auch du ein lebendiger Stein. Wozu ist ein lebendiger Stein? Um ein lebendiges Haus zu bauen, jawohl. Amen. Ja? Sei nicht so was Besonderes, sei einfach ein Stein. Sag dir, der Herr wird dich belohnen. Du denkst, ah, ich bin nur ein Glied am Leib Christi, ich wäre gerne was anderes. Oder der Herr muss mit mir besondere Wege gehen. Es ist so schön, ein Stein zu sein. Und beim Petrus ging es sogar so weit, er wurde später als eine Säule angesehen. Das heißt, das ist ein Stein, der immer da ist. Auch wenn manche Dinge verschwinden wieder, oder so, aber die Säule, die steht immer da. Das ist wunderbar, wenn wir Säulen haben in den Gemeinden. Die stehen einfach da. Bei Wind und Wetter. Die stehen da. Lob den Herrn. Weil es geht um einen Machtbereich. Der Herr hat uns in sein Reich berufen und sein Reich ist heute die Gemeinde. Und der Feind will alles, wird alles probieren, um diesen Aufbau der Gemeinde zu stören oder gar zu verhindern. Aber deshalb heißt es schon in Matthäus 16 bei der erwähnten Berufung von Petrus, da heißt es schon, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen oder die Pforten des Hades. Ja, das heißt, die ganzen Mächte und Gewalten der Unterwelt, die Gemeinde angreifen. Die ganze Welt fürchtet sich vor Hackerangriffen. Du weißt nicht, wo kommen die her? Was machen die jetzt wieder kaputt? Wo greifen die jetzt wieder ein? Was spionieren die jetzt wieder aus? Meinst du, der Teufel, der ist auch auf Zack. Der wird's probieren. Deshalb müssen wir klar sein, wofür wir sind. Die ersten Jünger waren von Anfang an ziemlich klar. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht waren sie nicht so verkopft. Der Nathanael unter dem Feigenbaum wurde auch von den anderen Brüdern, das war auch ein Freund von ihnen, komm, haben sie ihn zu Jesus gebracht. Du, wir haben den gefunden, von dem Mose schreibt und die Propheten, den Christus. Und dann sagte Herr Jesus zu ihm, ah, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Dann sagte Nathanael, woher kennst du mich? Und dann sagte Herr Jesus, ich habe dich schon unter dem Feigenbaum gesehen, bevor dann der andere dich gerufen hat. Dann sagte er, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Und ab dort gehörte sein Leben dem Herrn. Andere brauchen 3 Wunder, 4 Wunder, 5 Wunder und dann glauben sie immer noch nicht richtig. Bei ihm hat es gereicht. Wunderbar, das Herz, ja, das Herz auf dem rechten Fleck. Und wenn der Herr dich berührt, dann folgen wir ihm. Und dann folgen wir ihm nicht nur individuell, ich will eine besondere Berufung haben, ja, der hat mich für was Besonderes auserwählt. Nein, wir folgen ihm, wir wollen einfach ein Stein sein in der Gemeinde. Nichts anderes. Ein Glied am Leib. Willst du mehr sein? Oder welches Glied willst du sein? Das Haupt ist schon vergeben. Und der Herr hat die Glieder so gesetzt, wie er gewollt hat. Müssen wir immer sehen, weil er ist das Haupt. Halleluja, er ist aufgefahren über alle Himmel. Und ich habe dann nachgelesen, es heißt hier, er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. So, das ist ein Zitat aus Psalm 68, Vers 19. Schlägst du deine Psalmen auf? Ich habe alle Übersetzungen, die ich hatte. 10 Übersetzungen gewälzt. Psalm 68, Vers 19. Du bist aufgefahren zur Höhe, führtest Gefangene gefangen, hast Gaben empfangen unter den Menschen. Empfangen. Was zitiert der Paulus? Also ich habe mir nie groß Gedanken gemacht über Fragen. Ich habe gelernt, nicht groß Fragezeichen an die Bibel zu machen. Ist auch gut. Und jetzt gehe ich schon über 40 Jahre mit dem Herrn. Jetzt habe ich mal diese Woche mal eine Frage recherchiert, weil ich ja heute Morgen darüber referieren sollte. Ich kann beides nehmen. Er hat den Menschen Gaben gegeben oder er hat von Menschen Gaben bekommen. Ja, da geht es im Psalm 68. Und dann habe ich herausgefunden, dass es da unterschiedliche Quellen gibt. Es gibt den hebräischen Text im Alten Testament und dann gibt es auch noch eine aramäische Version, eine Abschrift in der aramäischen Umgangssprache. Und die, aus der hat der Paulus hin und wieder auch mal zitiert. Und die sagt, er hat Gaben gegeben. Das kommt daher, dass es da ein Wort gibt, was ein bisschen unterschiedlich gedeutet werden kann. Zum Beispiel kann es heißen, Gaben vom Menschen genommen oder Gaben für Menschen genommen. Also, ein bisschen kompliziert, aber ist beides richtig. Natürlich, er bekommt Gaben von den Menschen. Ne? Zum Beispiel, wenn man diesen Psalm 68, ist er auch ein Siegespsalm. Da sieht man, dass da der König mit dem ganzen erbeuteten Dingen aus seinem Siegeszug nach Jerusalem einzog, hoch, das ist dort in die Höhe gefahren. Ja. Und dort hat er die Gaben von diesen ganzen Heiden, die besiegt worden sind, hat er dann mitgebracht, also genommen. Und auf der anderen Seite wurden die dann dort ausgeteilt. Ja. Ist beides drin. Gaben von Menschen genommen. Und dann heißt es hier noch, Gaben, den Menschen Gaben gegeben. Und hier, an der Stelle, ist es so zu sehen, dass der Herr die Gefangenen gefangen geführt hat. Weißt du, ein Gefängnis aufzubrechen und die Gefangenen frei zu machen, dazu bedarf es einer großen Kraft. Das ist der Grund, warum der Herr in die Höhe auffahren musste. Nicht nur das, er ist vorher in die Tiefe gefahren. Er ist so tief, weißt du, manchmal ist es schon tief genug, wenn du auf diese Erde kommst. Schon tief genug. Er ist so tief gekommen in diese finstere Erde, die auch vom Satan beherrscht ist. Da ist er hingekommen. Aber er ist noch tiefer gegangen. Das lesen wir auch an einer anderen Stelle im Petrusbrief. Hinuntergegangen und hat sogar das Evangelium dort gepredigt, heißt es an einer Stelle. Aber hier ist er hinuntergefahren in die tiefsten Örter. Und dann ist er aufgefahren, über alles, damit er alles erfüllte. Und was für Gaben hat er jetzt bekommen? Diese Gaben waren nicht von vornherein so wunderbare, schöne Präsente. Was waren denn das für welche? Es heißt hier zum Beispiel im Psalm 68 auch, Vers 19, Er hat Gaben empfangen unter den Menschen, ja sogar unter den Abtrünnigen. Da gibt es noch andere Wörter, also wenn man verschiedene Übersetzungen dann liest. Also auf jeden Fall Widerspenstige. Solche, die vorher ganz dagegen waren. Die nichts von Gott wissen wollten. Die von Satan gefangen gehalten waren. Und die hat der Herr freigemacht. Ist das nicht wunderbar? Und das hat er mit jedem von uns gemacht. Lob den Herrn. Freigemacht von der Knechtschaft der Sünde. Frei. So viele Arten von Freiheit, die wir finden im Wort. Gell? Der Herr macht Gefangene frei. Und nicht nur das, sondern die Gefangenen, die er frei macht, die lässt er ja nicht einfach laufen. Er macht ja nicht nur die Gefängnistüren auf, so, ihr seid jetzt alle frei. Sondern was sagt der Paulus hier am Anfang vom Kapitel? Ich, der Gefangene in dem Herrn. Und dann sagt er noch im 2. Korintherbrief, auch was Wunderbares, 2. Korinther, Kapitel 2. Da hat er erst von seinem Bruder Titus gesprochen, den er nicht gefunden hatte. Aber dann in Vers 14 sagt er, Gott sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumph oder im Triumphzug einherführt in Christus. Triumphzug, weil es war, wenn damals im Römischen Reich, wenn der Kaiser wieder so einen Siegeszug gemacht hat, er nimmt diese Gefangenen, die mussten da hinterherlaufen, ja, und wurden dann in so einer Prozession durch den Triumphbogen in Rom geführt, ja, ein Triumphzug vorgeführt vor der ganzen Bevölkerung, vor der ganzen Öffentlichkeit. Und der Paulus hat dieses Beispiel dort erwähnt. Wir werden im Triumph einhergeführt in Christus. Sein Triumphzug war, er zog durch die Lande dort, durch Kleinasien, Griechenland, Mazedonien und so weiter, um das Evangelium zu predigen. Gell? Und er sagt nicht, wir sind dahin gegangen, ja, wir wollten einfach da. Nein, er wurde dorthin geführt. Der Herr führt ihn dadurch. Und an manchen Stellen sieht man auch, dass der Herr ihn wirklich dort geleitet hat und die Brüder, ja, er hat sie geleitet. Sie wollten da in die Richtung gehen und dann der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Dann sind sie in die andere Richtung gegangen, dann heißt es, der Geist Jesu wehrte ihnen das Wort, in dieser Gegend zu reden. Also sie waren vom Herrn gezogen und geleitet. Und in diesem Triumphzug möchte ich auch sein. Lob den Herrn. Ja, du bist der Gefangene in dem Triumphzug, aber gleichzeitig bist du ein Zeugnis für den Herrn. Gell? Was ist der Paulus doch für ein Zeugnis für Gott gewesen? Vorher ein Gegner der Gemeinde, ein Verfolger und nachher vom Herrn gefangen und vorgeführt. Er konnte nicht anders, er musste das Evangelium predigen. Er musste sich hingeben für Christus und die Gemeinde. Halleluja. Wunderbar, so ein Triumphzug gibt es auch heute. Und der Herr braucht Gaben für seinen Leib. Und er hat deshalb uns aus dem Machtbereich Satans freigemacht. Uns gerettet aus der Gewalt der Finsternis und in sein Reich versetzt. Warum macht er das? Nur damit ich frei bin? Damit ich Befreiung erlebe? Sondern damit die Gemeinde aufgebaut wird. Der Herr macht mich frei, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Nicht für meinen Zweck, dass ich jetzt ein freier Christ bin, sondern dass ich frei bin für die Gemeinde. Dass mich nichts mehr hindert, mich für die Gemeinde hinzugeben. Deshalb hat er mich frei gemacht. Ja, das muss man sehen, einerseits, gell, und jetzt wird es auch recht praktisch hier in diesem Zusammenhang. Sagt er in Vers 7, einem jeden unter uns ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe Christi. Einem jeden unter uns. So, der Paulus sieht nicht nur sich und seinen Dienst, er sieht die ganzen Geschwister. Alle Heiligen, alle Geschwister in der Gemeinde haben eine Gabe empfangen. Haben die Gnade empfangen. nach dem Maß der Gabe Christi. Jeder hat ein Maß. Und zu diesem Maß dachte ich, ist mal ganz gut, aus Matthäus Evangelium was zu lesen, und zwar Matthäus 25, Vers 14. Das gehört zu unserer Vorbereitung, nicht nur persönliche Vorbereitung, sondern auch ja, überhaupt für die Vorbereitung auf die Wiederkunft des Herrn. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes zog, seine eigenen Sklaven rief und ihnen seine Habe übergab. Also der Herr hat, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, hat uns sein Vermögen anvertraut. Ist dir das bewusst? Der Herr hat uns sein Vermögen anvertraut. Jeder von uns hat einen Teil von diesem Reichtum empfangen. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, jedem nach seiner Fähigkeit und zog außer Land, außer Landes. Sogleich ging der hin, der die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann weitere 5. Ebenso gewann der, der die 2 empfangen hatte, 2 weitere. Der aber das eine empfangen hatte, ging weg und machte eine Grube in die Erde und verbarg das Silber seines Herrn. Nach langer Zeit nun kommt der Herr jener Sklaven und hält Abrechnung mit ihnen. Der die 5 Talente empfangen hatte, trat heran, brachte weitere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, sieh, ich habe weitere 5 gewonnen. Sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Sklave, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Genauso war es mit dem, mit den 2 Talenten. Aber dann kommt der, der das eine Talent hatte, in Vers 24, er trat auch heran und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Ging weg und verbarg dein Talent in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Sklave, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du mein Silber den Bankleuten bringen sollen. Und bei meinem Kommen hätte ich das Meine mit Zinsen erhalten. Darum nehmt ihm das Talent von ihm und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Das heißt, der Herr vertraut uns etwas an und erwartet, dass wir damit umgehen. Und wenn wir von Demut sprechen, heißt es nicht, dass ich das Talent verstecke und ach, mit mir ist sowieso nichts los, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich setze mich lieber da hinten in die letzte Reihe und dann warten wir mal, was da alles passiert. Oder ich bin ja nicht böse, ja, ich nehme das ja dem Herrn nicht weg, ja, ich bin ja immer noch Christ. Aber der Herr sagt, du bist böse. Böser und fauler Knecht. Ja. Vielleicht vergleicht man sich dann noch mit den anderen, die vielleicht 5 oder 10 Talente haben. Es gibt auch welche, die meinen, sie haben 5 oder 10 oder 2 Talente. Haben aber doch 1. Gibt's auch. Steht aber nicht hier. Ne? Wir brauchen eine Haltung, dass wir das, was der Herr uns gibt, dass das vermehrt wird. Wir haben von der Ökonomie gesprochen, Haushalter. Diesmal war es Haushaltsordnung. Wichtig, da gibt es eine Ordnung, einen Plan. Aber es gibt auch eine Austeilung. Und an der sollen wir alle teilhaben. Jeder von uns kann teilhaben an diesem, an der Vermehrung dieses Talentes. Also Gemeinde ist nicht, wie soll man sagen, die Spielwiese von den 5 Talentern. Sondern wir wollen, dass alle Talente, die 1 Talenter, dass die zum Zug kommen. Die, die so viel immer zu sagen haben, ist ganz gut, wenn sie sich auch mal ein bisschen zurückhalten. Lass die 1 Talenter mal ihr Talent entdecken. Und es ist eine Übung. Wenn du denkst, du hast so wenig, dann fällt es dir sehr schwer, dich zu überwinden. Ich glaube, der Timotheus war auch so einer, der dachte, oh, ich habe doch nichts, ich habe doch so wenig. Und dort in Ephesus, in der Gemeinde, wo ich bin, da ist es doch alles so schwierig. Was sagt der Paulus zu ihm? Das war 2. Timotheus 1, 6 und 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich, dass du die Gabe Gottes neu entfachst, die in dir ist. Ich weiß doch, da ist eine Gabe in dir. Wir haben immer gesagt, das ist der Geist. Und das ist auch richtig. Die Gabe hat sehr viel mit dem Geist zu tun. Wir müssen diesen Geist in uns entfachen. Und jeder von uns hat etwas, was die Gemeinde braucht. Wir wissen es aber erst, wenn wir mal, wie soll man sagen, wenn wir uns ausprobiert haben, sage ich mit meinen Worten jetzt mal ganz unüberlegt. Du musst einfach loslaufen. Komm in die Gemeinschaften. Lass nicht nur die anderen beten, bete du mit. Du denkst, ah, die machen nie Pause, die lassen mich, da komme ich gar nicht zu Wort. Dann bet einfach los. Beim Sport machst du es ja auch so. Wenn du den Ball kriegst, dann nimmst du ihn. Warum nicht beim Gebet in der Gemeinde? Erstmal muss man auch mal dazukommen zum Gebet. Da fängt es an. Ja. Und da wirst du dein Talent entdecken. Nicht, dass du was kannst. Weißt du, Talente sind bei uns ja so, ja, der hat jetzt diese Gabe, ja, das ist künstlerisch begabt oder der andere ist sprachlich begabt. Jeder hat so sein Talent. Aber das ist hier nicht gemeint. Sondern wir haben ein Potenzial vom Herrn. Der Herr hat was in uns reingelegt. Das müssen wir freilegen. Das muss zum Zug kommen. Und das hat mit der geistlichen Übung zu tun. Deshalb heißt es an anderer Stelle, übe dich zur Göttlichkeit. Ja, übe dich zur Göttlichkeit. Die Göttlichkeit ist zu allen Dingen Nütze. In unserer Zeit ein seltsames Wort. Unsere Terminologie ist nicht immer gleich verständlich für alle, die zum ersten Mal zuhören. Göttlichkeit. Das ist ein gottgefälliges Leben. Das Wesen des Herrn. Wenn wir das üben, wir üben uns da drin, wirst du allen Dingen nütze. Dass du die Gabe Gottes neu entfachst, die in dir ist. Durch das Auflegen meiner Hände. So, jetzt wird der andere gleich hier, ah, der sieht jetzt sofort, oh, Auflegen der Hände. Das ist für ihn jetzt wichtig in diesem Vers. Wir haben alle eine unterschiedliche Brille, die wir mitbringen, wenn wir die Bibel lesen. Aber lob den Herrn, der Herr bringt uns mehr und mehr hin zu der Einheit des Glaubens. Zu mehr und mehr Erkennen von dem, was er wirklich auf dem Herzen hat. Er sagt, die Gabe in dir entfachen. Musst du anfachen. Es muss brennen in uns. Und es gibt so viel in der Gemeinde, das siehst du gar nicht, was getan werden sollte. Wo jemand da sein muss, der das sieht, der das wahrnimmt und vom Herrn die Last aufnimmt. Da braucht es einen erweckten Geist, da braucht es eine erweckte, entfachte Gabe in uns. Sonst sehen wir nur unsere Probleme. Und dann können wir stundenlang über unsere Probleme berichten. Wie Gott mir da geholfen hat und Gott mir dort geholfen hat. Aber wer kümmert sich um die Anliegen in der Gemeinde? Wer hat da einen Blick dafür? Und dann sagt er noch in Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben. Also, nicht so schüchtern. Der Einpfünder oder Eintalenter, der war so schüchtern. Der gedachte, oh, der Herr ist so hart. Ich traue mich nicht, ich vergrabe es am besten. Dann habe ich es am Ende noch, wenn er es wieder haben will, ist es noch da. Ich habe es ja nicht gestohlen. Aber das ist böse, sagt der Herr. Das ist keine gute Haltung. Wir brauchen so ein Bewusstsein, der Herr erwartet was von uns. Jetzt nicht, dass wir Angst kriegen, aber wir haben nicht den Geist der Feigheit. Oder man kann auch übersetzen den Geist der Verzagtheit. Keinen ängstlichen Geist, sondern wir haben den Geist der Kraft und der Liebe und des gesunden Sinnes. Den haben wir. Und der ist in jedem von uns. Ich wünsche mir, dass die Gaben in allen entfaltet werden. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo man einfach, du kannst so vieles nebenher machen. Multitasking ist so ein Thema heute. Ja, du kannst alles gleichzeitig machen. Aber wisst ihr, was ich dabei denke oder was mir da auffällt? Du machst dann nichts richtig. Du kannst alles gleichzeitig machen. Aber es muss einen Punkt geben in unserem Leben, wo wir sagen, Herr, du hast mich berufen als lebendigen Stein für dein Haus. Du hast mich nicht nur gerettet, dass ich persönlich meinen Weg mit dir gehe, sondern du hast mich in einen großen Plan hineingestellt. Du möchtest mich gebrauchen für den Aufbau der Gemeinde. Für das größte Projekt und das herrlichste Projekt, das es in diesem Universum gibt. Halleluja. Und da darf ich dabei sein. Halleluja. Darfst du dabei sein? Ist es nicht wunderbar? Da brauchen wir Augen dafür. Und dann fällt es uns nicht schwer. Deshalb, die Vision ist wichtig. Wir müssen sehen und dann müssen wir lernen, uns dafür hinzugeben. Wir haben so eine Verantwortung auch. Und alle Gaben, was wir im 1. Korinther Kapitel 12 sehen, sind nicht nur da, dass sie ausgeübt werden. Ja, also ich habe die Gabe, du hast die Gabe, meine Gabe ist größer, ich habe eine bessere Gabe als du. Das war diese kindische Art und Weise, die wir im 1. Korintherbrief sehen. Sie waren noch nicht reif, denen hat es an vielem gefehlt. Sie hatten viel Erkenntnis, aber sie waren noch nicht gewachsen. Und deshalb musste der Paulus ihnen sagen, es ist Kapitel 12, Vers 7, einem jeden wird die Kundmachung des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Ja, also das nützt dir nichts, wenn du nur irgendeine Gabe ausübst, sondern die Gabe ist für den Leib. Die ist für alle. Wenn ich was mit dem Herrn erlebt habe, das ist auch wichtig, das zu bezeugen, dass die anderen auch davon Gewinn haben. Dass die ganze Gemeinde dadurch einen Schritt weiter geht. Ja, manchmal reicht es schon, wenn du in einer Gebetsgemeinschaft oder in der Versammlung ein Gebet sprichst. Weil der Herr dir das aufs Herz gelegt hat. Vielleicht ein kurzes Gebet. Wir müssen nicht immer ein langes Gebet sprechen. Ein kurzes Gebet. Und das ermutigt die anderen. Das erfrischt die Geschwister. Wenn jemand eine Beziehung zum Herrn hat und aus dieser Frische heraus betet, das ermutigt die anderen. Wie das vorher angesprochene Ballspiel. Ja? Du hast vielleicht sogar den Ball ins Spiel gebracht. Und dann wird er aufgegriffen von den anderen. Und jeder greift das im Gebet auf. Ja, wir haben oft auch so Vorstellungen, wie ein Gebet sein muss. Das Gebet der Gemeinde ist anders als mein persönliches Gebet, privates Gebet zu Hause, in meinem Kämmerlein. Das Gebet der Gemeinde, das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Dass wir gemeinsam etwas tragen. Und auch suchen den Herrn im Gebet. Der eine hat nicht das perfekte Gebet für ein Anliegen, sondern er hat einen Aspekt davon und der andere greift es auf und sieht es von der anderen Seite und bringt es dem Herrn. Und so erfahren wir da auch den Leib. Das ist der praktische Aufbau der Gemeinde. Denke nicht, beten sei nicht praktisch. Sehr praktisch. Allein, dass ich zur Gebetsversammlung komme, ist sehr praktisch. Und dass ich da noch bete, ich würde sagen, ist selbstverständlich, aber falls es für dich noch nicht selbstverständlich ist, fang an damit. Du wirst merken, wie du Zugang hast und immer mehr Anteil am Gemeindeleben. Kapitel 14 von 1. Korintherbrief, da sehen wir auch nochmal in Vers 3, wer weissagt, der redet für die Menschen. Er baut auf, ermutigt und gibt Trost. Ja, also Weissagen, wir können alle Weissagen, heißt es an anderer Stelle, einer nach dem anderen. Weissagen heißt, wir sprechen für Gott. Gott gibt uns was aufs Herz, wir sagen es für alle, damit alle ermutigt werden, getröstet werden, dass aufgebaut wird. Das ist die Ausrichtung bei allen Gaben, bei allem, was wir in der Gemeinde auch tun oder einbringen. Ja, dann gibt es noch den 1. Petrus Kapitel 4, 11, der das auch nochmal zeigt. Also wir sind Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, so dient einander damit als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Dient einander damit. Wenn jemand redet, dann als Gottes Aussprüche. Also wir reden nicht nur etwas, sondern wir beten, dass der Herr auch durch uns sprechen kann. Gottes Wort. Und wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott darreicht. Das ist wunderbar. Gott reicht Kraft da. Damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde. In allen Dingen Gott verherrlicht werde. Weißt du, du hast eine Gabe. Die Gaben sind so vielseitig, so vielfältig. 1. Petrus 4, Vers 10 und Römer 12, Vers 3 und 8. Die gehören zusammen. Das sind ein Paar. Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch nicht höher von sich zu denken, als es sich zu denken gebührt. Ja, das ist wunderbar. Das ist diese Haltung, die wir schon auch die ganze Zeit jetzt hören und auch gestern schon so klar rauskam. Wir denken nicht hoch von uns. Wir haben nicht was Besonderes, sondern wir sind auf gesundes Denken bedacht. Wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind wir die vielen, ein Leib in Christus. Einzeln gesehen ist einer des anderen Glied. Wir haben aber verschiedene Gaben, nach der Gnade, die uns gegeben ist, sei es Weissagung, so geschehe sie im Glauben, dem Glauben gemäß. Oder Dienst dann im Dienen, oder wer lehrt, im Lehren. Und wer ermahnt, im Ermahnen. Und wer gibt, in Einfachheit. Und wer leitet, mit Fleiß. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Ja, so viele Gaben. Ja. Und du kannst alle diese Gaben der Gnade, die sind ja nicht nur auf, wie soll man sagen, die werden ja nicht so aufgesplittet. Ja, du hast die Gabe, dass du was gibst und er hat die Gabe, dass er redet. Und er hat die Gabe, dass er Barmherzigkeit übt. Wir können auch gleichzeitig alle Gaben ausüben. Auf jeden Fall müssen wir sehen, wir werden gebraucht in der Gemeinde. Es muss jemand geben, der lehrt. Muss mal jemand geben, der mich ermahnt. Ich brauche das. Es muss jemand geben, der gibt. Es muss jemand geben, der leitet. Die Gemeinde muss geleitet werden. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, sag ich mal, so ein Managerjob, Managerposten, wo du die richtige Ausbildung kriegst und dann wirst du eingesetzt und kriegst ein tolles Gehalt dafür. Der Managerposten ist was ganz anderes. Es gibt keine Gemeindemanager. Es ist was Besonderes, wenn der Herr uns dafür heranzieht, sag ich mal, in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Und es braucht Fleiß. Kannst du nicht nur da sitzen und warten, bis die Dinge passieren und dann irgendwie versuchen einzugreifen. Du musst fleißig sein. Die Gemeinde braucht so viele, die sich hingeben. Barmherzigkeit üben. Es gibt immer mehr Geschwister, die auch Hilfe brauchen. Barmherzig sein. Mit Freude. Und jetzt heißt es hier in Epheser Kapitel 4, er hat einige Apostel gegeben, einige Evangelisten, einige Propheten, einige Hirten und Lehrer. Wunderbar. Hat er gegeben. So, der Apostel, der reist und verkündigt, das Wort gründet Gemeinden. Was heißt es hier? Propheten, die sprechen, die weissagen für Gott. Und dann gibt es Evangelisten, die predigen das Evangelium. Einige. Und dann gibt es noch einige Hirten und einige Lehrer. Das sind besondere Gaben, die hier erwähnt sind. Zum Beispiel ein Apostel Paulus, ja, ein Apostel Petrus. Ja, das sind für uns Persönlichkeiten. Und die hat der Herr tatsächlich für einen ganz besonderen Dienst berufen. Aber sie sind dazu da, die Heiligen zuzubereiten. Und zwar zu dem Gleichen, zu dem, was sie auch tun. Nämlich zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Ein Apostel ist immer für den Aufbau der Gemeinde da. Das ist seine Ausrichtung. Muss sein, der Aufbau der Gemeinde. Wenn er irgendwo hingeht, was Ergebnis seines Dienstes sollte sein, dass die Gemeinde hervorkommt. Das ist er, das ist die Zielrichtung. Er macht nicht nur seinen eigenen Aposteldienst. Und das Gleiche gilt auch für die Propheten und die Evangelisten. Es gibt begnadete Evangelisten, die wirklich ein wunderbar reden können und das Evangelium darlegen können. Aber wo führen sie die Menschen hin? Was ist das Ergebnis ihres Dienstes? Wir müssen immer gucken, was ist das Ergebnis? Sind sie eingebunden in die Gemeinde? Oder kommt am Ende von dieser Predigt immer nur der Himmel? Der Dienst, guckt er die Traktate an oder die Schriften, die es heute so gibt, christliche Schriften, wunderbare Lehre teilweise, schönes Evangelium rausgearbeitet, am Ende kommst du in den Himmel. Aber dass der Herr heute, jetzt, durch die Gemeinde, den Mächten und Gewalten, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt machen soll, das fällt irgendwie hinten runter. Evangelisten müssen in der Gemeinde sein. Und ich möchte sogar so weit gehen, wir sollten alle Evangelisten sein. Wenn wir das Evangelium nicht mehr predigen, dann geht es abwärts mit der Gemeinde. Und wir haben auch nicht nur ein Evangeliumsteam, sondern wir sollen alle lernen, das Evangelium zu predigen. Das gehört zu diesem Werk des Dienstes. Das Werk des Dienstes, der Aufbau des Leibes Christi. Und wir können alle auch Apostel sein. In unserem Maß. Der Herr sendet dich zu deinen Kollegen am Arbeitsplatz. Apostel ist ein Gesandter. Er sendet dich zu Freunden und bereitet eine Situation vor, wo du ihnen den Herrn mitteilen kannst. Und dann bist du gleich ein Evangelist. Auch wenn nicht alle gleich ans Evangelium glauben, aber du bist eingebunden in dieses Werk des Dienstes. Das ist nämlich für den Aufbau. Und Hirten und Lehrer sollten wir alle sein. Ich würde sogar sagen, der Paulus hat an anderer Stelle gesagt, Lehrer haben wir viele. Lehrer gibt es genug. Wir brauchen Väter und Mütter. Die Gemeinde braucht Väter und Mütter. Weil so ein Vater ist einer, da kannst du immer hinkommen. Die Tür und das Ohr ist immer offen. Und da hörst du genau das, was du brauchst. Solche brauchen wir, Väter und Mütter. Nicht nur für die jungen Leute, auch für die, die neu in die Gemeinde kommen. Väter können Hilfestellung, Anleitung geben für das Leben. Die geben dir nicht nur einen theoretischen Überbau, sondern sie können dich versorgen, ernähren. Wie ein Hirte. Gell? Weißt du, jemand hat mal gesagt, wir sind schon so lange jetzt im Epheserbrief. Dann habe ich mir gedacht, ja, ist richtig. Aber das ist auch eine wirklich gute Weide. Und solange nicht der Letzte auf den Geschmack gekommen ist, dann dürfen wir nicht weiterziehen. Es ist noch nicht abgegrast. Merke, wir sind hier nicht für theoretische Abhandlungen, für eine hohe Lehre und es geht um den Aufbau der Gemeinde. Das ist die Ausrichtung. Deshalb sagt der Paulus, er kommt nach Korinth nicht mit hohen Worten, menschlicher Weisheit. Er wollte denen nicht irgendwie große Botschaften und Lehren bringen, sondern er wollte Christus bringen. Und ihn sogar als den Gekreuzigten. Weißt du, wir müssen ans Kreuz. Wenn solche Gedanken kommen, oh, schon wieder Epheserbrief, dann musst du sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Halleluja für den Epheserbrief. Ist doch wunderbar. Dreimal mindestens der aufgefahrene Christus. Das hat eine große Bedeutung, damit jetzt durch die Gemeinde den Mächten und Gewalten, durch die Gemeinde die Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Ist doch Gottes Weisheit. Und wenn jetzt alle Eintalenter aktiviert werden und sich ermutigen lassen, zieh dich nicht in dein Schneckenhaus zurück, das ist nicht gut für dich, für deinen geistlichen Zustand. Ich habe mir sagen lassen, durch die Corona-Zeit, wo so viele alleine waren zu Hause, was eine ganz fatale Entwicklung ist, sehr viele Singles in Deutschland leben alle in ihrer kleinen Wohnung und dann sind sie plötzlich ohne Sozialkontakt. Es gibt so viele depressive, psychisch kranke Menschen durch diese ganzen Lockdowns-Geschichten und so weiter. Ja, wir brauchen die Gemeinschaft mit den Heiligen, wo es geht. Ja, kommt zu den Versammlungen. Und die jungen Leute, trefft euch irgendwie. Nehmt euch einen Älteren mit dazu, wenn ihr nicht wisst, was er machen sollt. Aber wenn der Hirte nicht kommt, dann holt ihn euch. Ja, oder fahrt in eine andere Gemeinde. Es gibt ja Autos. Noch. Die Zeit ist zu kostbar. Und wir dürfen uns nicht verzetteln. Wofür bin ich? Ich bin für den Aufbau der Gemeinde. Ich bin für Christus und die Gemeinde. Ich will nicht andere Sachen hier in meinem Leben da noch parallel irgendwo mit auf zwei Seiten hinken. Das ist ein großes Problem heute. Man kann sich nicht entscheiden. Deshalb heiraten so wenig Leute heutzutage. Ja, die jungen Leute wollen sich nicht mehr entscheiden. Könnte ja sein, ich überlege mir das nächstes Jahr anders. Deshalb wage ich nicht, eine Entscheidung zu treffen. Man muss Entscheidungen treffen. Das Leben besteht aus Entscheidungen. Ich habe einmal mein Leben dem Herrn gegeben. Ich sage, Herr Jesus, du bist jetzt mein Herr. Ich glaube an dich. Ich nehme dich auf. Ich folge dir. Und ich lasse mich taufen. Als mir jemand gesagt hat, 2 Wochen später, ja, bist du eigentlich schon getauft? Und ich sage, nein. Und er sagt, ja, komm, dann machen wir das. Das war für mich keine Frage. Natürlich mache ich das. Das ist selbstverständlich. Ich verstehe nicht, wie jemand warten kann. Verstehe ich nicht. Wir sehen das in der Bibel ganz anders. Die Leute haben nicht 4 Wochen gebraucht, um sich das zu überlegen. Und wenn der Herr dir die Gemeinde zeigt, was gibt's dann? Worauf wartest du? Dann sagst du, ah, oh, das muss mir der Herr noch klarer zeigen. Was soll er denn noch klarer zeigen? Brauchen wir noch einen Hinweis, Der Herr hat so viel uns gezeigt, er erwartet von uns, dass wir dafür auch uns hingeben. Ich möchte gar nicht mehr viel sagen, sondern nur noch den Römer 12 nochmal anführen. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, und das gilt auch für die Schwestern übrigens, durch das Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt. Schön. Alle haben ihren Leib gegeben, dass sie hier sind heute Morgen. Das ist wunderbar, da musst du deinen Leib geben. Musst du heute Morgen aufstehen, rechtzeitig frühstücken und dich fertig machen und dann kommst du in die Versammlung. Lob den Herrn. Du hast deinen Leib gegeben zum lebendigen, heiligen und Gott wohlgefälligen Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Unser Leib ist ganz, ganz entscheidend. Was hat der Herr Jesus gesagt? Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Du hast mir einen Leib gegeben. Und der Herr Jesus, er hat mit diesem Leib, den er hatte, Gott gedient. Und wenn es nur kurze Zeit war, war ganz jung, wo manche von uns erst so langsam in die Gänge kommen, da war er schon fertig. Schon alles erledigt. Mit seinem Leib. Die Apostel. Die ersten Jünger. Als es eine Verfolgung gab und dann die Zerstreuung kam, dann hättest du sagen können, jetzt, das war's jetzt mit der Gemeinde. Nein. Die Zerstreuten zogen umher und predigten das Wort. Ja, die Zahl der Jünger wuchs, das Wort mehrte sich. Der Herr möchte vorangehen mit uns allen und er braucht unseren Leib. Ja, ich habe einen Leib. Damit kann ich manches tun, ich kann dienen. Es gibt wirklich viele Dienste in der Gemeinde. Es gibt praktische Sachen zu tun. Aber selbst wenn ich praktische Sachen tue, wenn ich mal im Putzdienst mitarbeite, dann ist es nicht einfach nur, dass man schnell den Staubsauger rausholt und dann den Putzlappen, sondern dann haben wir Gemeinschaft. Das ist ein Dienst an der Gemeinde, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben. Ja, wir tauschen uns aus, wir öffnen uns füreinander, wir kommen zusammen zum Herrn. Ja, das ist der Aufbau der Gemeinde. Und dann zusammen zu dienen, ist eine Freude. Und der Herr belohnt uns. Ein lebendiges, heiliges Opfer, Gott wohlgefällig. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Schön, unser Gottesdienst ist nicht nur Sonntagmorgens, sondern wir geben uns hin für den Herrn und für die Gemeinde. Unser Leben gehört dem Herrn. Passt euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung des Denksinns, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und Gottes Wille ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und danach kommt dann dieses wunderbare Gemeindeleben, wird es dann noch im Einzelnen gezeigt. Unser Leib hingeben. Das heißt auch, wem gebe ich mein Ohr? Wo gucke ich hin? Womit beschäftige ich mich? Das ist ja heute wichtig, ja, weil viele machen mit dem Leib gar nicht mehr viel. Gut, manche machen Sport und sowas. Aber die meisten sitzen bei der Arbeit irgendwo oder zu Hause auch vor irgendeinem Gerät. Womit befasse ich mich? Herr Jesus Christus, lass uns lernen, uns dem Herrn bewusst hinzugeben. Es fängt morgens an, Herr, ich gebe dir diesen Tag, ich möchte heute mit dir und durch dich leben. Ich öffne mich dir, ich lese im Wort. Das Wort ist so eine Quelle. Sehr wichtig, dass wir uns mit dem Wort beschäftigen, als unsere Speise. Und der Herr kann unser Denken erneuern und wir werden seinen Willen immer mehr kennen. Das ist ja das, worüber wir hier sprechen. Ja, Gottes Wille, was will Gott? Manchmal haben wir verstanden, was Gott will, aber wir haben es noch nicht wirklich begriffen im Herzen. Wir wissen, Gott will seine Gemeinde bauen, irgendwie ist das richtig, aber wir sind noch nicht erfasst von seinem Willen. Es brennt noch nicht in uns. Das muss der Herr in uns allen entfachen. Jetzt überlasse ich euch das Feld, es ist schon spät.